Wir wollen jetzt sprechen über die Wirkung von Literatur, Büchern, Lesen auf die Protagonistinnen und Protagonisten der vorgestellten Romane. Beginnen möchte ich mit Der Duft von Kaffee und Kardamom von Badreya El-Besher und zunächst fragen, es gibt da das Zitat, die Geschichten dienen der Protagonistin als Medizin gegen die Bitterkeit des Lebens. Wie muss man sich das vorstellen? Flüchtet die in Geschichten oder ist das eine Bewältigung des Lebens und dieser unterdrückerischen Realität mit Hilfe von Geschichten? Mir kam da beides raus.
Also ich denke, es ist auch beides. Es ist so, dass sie selber ja anfängt, auch die Geschichten zu erzählen. Also sie ist die Erste in der Familie, aber die sie auch tatsächlich dann aufschreibt und niederschreibt. Und durch dieses Schreiben erfährt sie vor allem diese Befreiung. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass es in dieser Gesellschaft, die ja extrem frauenfeindlich ist, wo Frauen eigentlich nichts, absolut nichts dürfen, ohne Einwilligung des Mannes, dieses, wenn Frauen untereinander sitzen und Geschichten erzählen, so eine Selbstvergewisserung. Ich bin da, mich gibt's und ich habe eine Bedeutung.
So. Wenn ich das richtig verstanden habe, schreibt die Protagonistin ja auch Artikel in Zeitschriften, ja?
Genau.
Also das sind dann sowohl fiktionale Geschichten, die dann der Selbstvergewisserung dienen, als auch so Beschreibung von sozialer Realität, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das wird im Buch nicht explizit genannt. Es ist so, dass an einer Stelle wird dann mal gesagt, dass sie sich tatsächlich befasst mit der Realität und das auch in einem Artikel beschreibt, aber ob das jetzt fiktional ist, das ist, wird im Buch nicht geschildert. Aber zu vermuten ist es, dass es eher so journalistische Arbeiten sind. Also keine Geschichten in dem Sinn.
Und die Wirkung von Literatur, wenn ich das richtig verstanden habe, ist rundum positiv. Also gibt keine negativen Auswirkungen
es gibt
von
keine,
Literatur.
Keine negativen Auswirkungen davon. Also für die Ich-Erzählerin ist es vor allem eine Befreiung, es ist eine Zuflucht, es ist eine Selbstvergewisserung und es ist im Grunde genommen, hilft ihr die Literatur und das Schreiben aus einer völlig beengten Realität rauszukommen, eine andere Realität kennenzulernen überhaupt, also wahrzunehmen, was ja für die Frauen in Saudi-Arabien einfach wahnsinnig schwer war. Sie schildert ja auch, dass praktisch die Generation vor ihr einfach Analphabeten waren. Also ihre Mutter kann kaum lesen und noch weniger schreiben. Und das Einzige, was da an geschriebenen Texten eigentlich zur Verfügung ist, ist der Koran. Ja. Und das ist auch der einzige Bildungsinhalt eigentlich gewesen. Und sie kommt dazu, dass sie dann halt wirklich auch ein Selbstbewusstsein entwickelt und sich da also traut, was anderes zu machen.
Wie ist es denn dann mit der Reaktion der Umwelt? Ist die denn auch so positiv oder ist die eher negativ? Mich hat vorher, als du gesagt hast, dass das ja Bücher sind, die sie liest, die teilweise auch religionskritisch sind oder gar christlich konnotierte Passionsgeschichten erzählen.
Also die sind verboten einfach. Diese Bücher, die sie liest, sind verboten. Mhm. Sie liest sie trotzdem. Das ist also von Nikos Kazantzakis die griechische Passion, die sie liest. Und das, also, oder Jesus wird nochmal gekreuzigt in dem Vorstellung vom Islam, ist Jesus nicht gekreuzigt worden. Das ist einfach, also das darf man auch nicht sagen. Und wenn dann ein Buch mit so einem Titel ist, das ist einfach was gegen die Religion. Und
reagiert da die Mutter drauf?
Die Mutter reagiert extrem scharf drauf. Die Mutter denkt sowieso das Allerschlechteste von ihren Töchtern. Warum? Ist nicht so ganz einzusehen, es ist nicht so ganz klar, weil die Mutter eine ganz, ganz schlimme Geschichte hinter sich hat. Es wird auch tatsächlich der Autorin als ein Hauptvorwurf gemacht in der Reaktion, dass sie die Mutter so schlecht macht. Und aber die Mutter ist extrem also darauf bedacht, dass die Tochter nichts Falsches macht, sich nicht irgendwie außerhalb dieser ganzen religiösen Bestimmungen bewegt. Und dann gibt es noch den Bruder, der noch viel schlimmer ist, der dann also als Sittenwächter einfach aufpasst, dass sie nichts macht, und sie muss dann unter einem Pseudonym veröffentlichen. Und also es sind ganz viele Repressionen, die sie erfährt. Also da sind dann auch Religionswächter, die dann schauen, dass sie nichts Falsches macht, nichts Falsches einkauft oder was auch immer. Das ist also auch in ihrer Ehe ist es ja so, dass dann der Mann praktisch ihre ganzen Unterlagen zerstört und also immer schaut, ob sie nicht irgendwelche falschen Sachen macht und so weiter. Und da bricht sie dann schließlich aus, wobei das im Buch auch nicht ganz klar ist, weil Scheidung ist wohl in Saudi-Arabien überhaupt nicht leicht möglich, aber sie ist dann offiziell geschieden irgendwann.
Und Bildung, das Lesen, das Schreiben, Bücher generell sind dann die Waffe oder ein Mittel der Befreiung,
wenn ich das richtig sehe. Das ist ein Mittel der Befreiung. Ja. Also nicht nur die Bücher, sondern sie sprechen auch über Filme, also auch alle, vor allem westliche Filme, über westliche Musik, aber eben vor allem die Bücher sind für sie schon, und das Schreiben, dass sie selber in der Lage ist, also Dinge zu beschreiben, also ihre Situation zu beschreiben. Das ist das, was sie letztlich aus ihrer Lage befreit.
Also Literatur als so eine Art Selbstermächtigung, genau, aus weiblicher Perspektive.
Ich würde noch interessieren, wie kommt sie denn an diese verbotenen Bücher ran?
Kommt nicht, wird nicht gesagt. Also es ist nur einmal, die haben schon so einen kleinen Schwarzhandel. Also das kommt einmal vor, dass sie sich irgendwie einen Kassettenrekorder besorgt von irgendeinem Cousin, den sie dann viel zu teuer bezahlt. Und ich vermute, dass das irgendwie unter der Hand als Schwarzhandel oder sowas funktioniert. Weil das sind Sachen, die werden nicht erwähnt. Mhm. Sie besorgt sich die. Das ist schade, ja, finde ich auch.
Ja. Ja, das Rätsel, wie kommt man an die Literatur ran, spielt auch eine Rolle im zweiten Buch von Nino Haratischvili, Julia. Und da haben wir ja eine eher negative, wenngleich auch klassische von Werther her gedacht, Wirkung von Literatur. Nämlich, das treibt irgendwie 15 Frauen in den Selbstmord. Jedes Mal noch eine andere Geschichte. Ich habe mich gefragt, werden diese Protagonistinnen eigentlich des Elends ihres eigenen Lebens bewusst anhand von Literatur? Dann wäre es eine Verbindung zu dem vorher besprochenen Buch. Oder entfaltet die Literatur ihre Wirkung so ganz autonom? Also wie ist der Zusammenhang von diesem eigenen Unglück und dieser literarischen Wirkung in deinem Buch, Rosalie?
Also ich habe ja schon gesagt, dass die Figur der Jeanne Sarret so eine Projektionsfolie eigentlich für alle ist, für all die neuen Positionen in diesem Buch. Und entweder führt ganz klassisch zum Selbstmord, oder es führt dazu, dass sich die Protagonistin Sarret als Metapher für ihr eigenes Leben rannehmen. Und nicht nur zum Negativen verändern, sondern einige von ihnen auch zum Positiven. Also einige kommen auch aus ihrer jahrelangen Depression raus durch dieses Buch, was eigentlich kaum vorstellbar ist, weil das Buch im Buch, also Die Eiszeit von Jeanne Sarret, ist eigentlich ein Roman, der sehr radikal ist, und eine radikale Veränderung beschreibt auch bei Olga, der Figur Olga wird eine extrem radikale Veränderung beschrieben, die gar nicht mehr einen anderen Ausweg zulässt als letztendlich den faktischen Selbstmord. Und bei anderen ist es eher ein Akt der Befreiung, ein Mythos, dem sie sich entledigen, eine Metapher, damit sie wieder ins Leben zurückfinden.
Also es gibt dann, wenn man die verschiedenen Protagonistinnen und Erzählerinnen betrachtet, durchaus unterschiedliche Wirkungen von Literatur. Kannst du noch mal so an einem Beispiel sagen, wie sich eine Geschichte positiv entwickelt und warum endet sie dann doch im Selbstmord?
Nein, es bringen sich nicht alle diese neuen Erzählpositionen um, sondern insgesamt reagieren 15 Frauen mit jungen Frauen mit einem Selbstmord. Das wird erzählt in der Geschichte. Aber letztendlich von den Erzählpositionen bringt sich tatsächlich nur die Olga um.
Was wäre jetzt eine positive Wendung?
Also es gibt eine depressive Frau, die beschließt, auf Europareise zu gehen. Das ist die Australierin Francesca, die dann auch in Paris kurz Zwischenstopp macht und dort auf das Buch stößt und total perplex ist, weil sie eben sagt, das sind ihre eigenen Worte, auf die sie stößt. Da kommen wir wieder auf dieses Phänomen der falschen Autorinnenschaft. Sie ist vollkommen davon überzeugt, dass sie dieses Buch doch eigentlich in Gedanken geschrieben hat und macht sich auf die Suche nach dem Verleger Patrice Duchamp, um ihn zur Rede zu stellen. Und ist eigentlich so weit, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen könnte oder sich auf ihrer Reise verlieren könnte. Trifft dann eben auf eine andere Frau, die sich mit der Geschichte von Sarré beschäftigt, die Wissenschaftlerin Laura. Und die beiden in ihren Unterhaltungen kommt einfach raus, dass sie beide ganz heftige Geschichten hatten. Die eine hatte eine Totgeburt, die andere deren Sohn wurde von deren Ex-Mann umgebracht und damit hadert sie bis heute. Und letztendlich mit der Beschäftigung, mit der Frage, wer hat das Buch tatsächlich geschrieben und es war gar nicht Sarré, die sich tatsächlich umgebracht hat und deswegen sich die anderen 15 jungen Frauen umgebracht haben, finden sie wieder zurück ins Leben und sagen, ja, es ist ein Teil von uns, den wir, also diese dunkle und heftige Seite, die wir akzeptieren müssen und aber auch weiterleben.
Deine Antwort zeigt mir jetzt, dass diese Geschichten offensichtlich auch verknüpft sind untereinander und dass das Problem von Authentizität ja diese große Rolle spielt. Jetzt kennt man ja das aus der eigenen Leseerfahrung, dass man sich identifiziert und diese Identifikation mit dem Gelesenen oder auch mit einer Figur setzt offensichtlich hier auch noch was drüber hinausgehendes in Gange, nämlich die Frage, ja, ist das meine Geschichte, ist das jemand anderen Geschichte, die Frage nach Autorschaft. Dadurch, dass diese Ebene der Authentizität reingezogen ist, gibt es dem Ganzen noch eine größere Wucht oder wird es dadurch existenzieller, diese Lebensnot, die dann auch mit Literatur befeuert oder aufgedeckt wird?
Also das ist tatsächlich auch das Spannende an diesem sehr verschwurbelten manchmal und verworrenen Roman. Der Fakt, dass diese Geschichte von Jeanne Sarré alles sein kann, was man sucht, dass man alles reininterpretieren kann, was man sucht. Das ist ja im besten Fall auch die beste Wirkung von Literatur. Ne? Nur, dass sie in dem Fall manchmal einen sehr schlechten Ausgang hatte, nämlich zu den Selbstmorden führte. Und das ist auch die Stärke des Buches. Im ersten Teil, das ist auch ungefähr die Hälfte des Buches, werden alle Einzelschicksale vorgestellt und man kriegt eigentlich keine Verbindung von den einzelnen Zeitebenen mit. Spielt ja auch zum Teil in den 50ern, in den 60ern, in den 80ern und in den 2000er Jahren. Und erst im zweiten Teil begegnen sich zum einen Protagonistinnen in der hier in der Heutezeit oder in der Gegenwart und zum anderen werden Geschichten von damals nochmal aufgearbeitet, nämlich diese Geschichte der Olga wird durch ihre Freundin Nadine nochmal neu erzählt und das ist zum Beispiel eine faszinierende Biografie. Nadine war damals auch eine Studentin wie Olga in den 80er Jahren und Olga hat ihr dieses Buch wärmstens empfohlen und gegeben, hat gesagt, sie muss es unbedingt lesen und ich als Leserin dachte dann, oh mein Gott, sie wird sich jetzt auch umbringen, wenn sie dieses Buch liest. Und Nadine aber ist einfach ein ganz anderer Charakter als Olga und liest nur kurz rein und wundert sich über diese wahnsinnig ja, brachiale Sprache und findet alles so verworren, sodass sie das Buch wieder weglegt und erstmal nicht liest und so quasi geschützt ist vor der Macht dieses Selbstmordes. Und erst gegen später, als Olga sich tatsächlich umgebracht hat und sie auch merkt, es ist aufgrund dieses Buches, beginnt Nadine sich mit diesem Buch zu beschäftigen, aber in absoluter Negation natürlich. Und es führt dazu, dass auch der Verkauf irgendwann eingestellt wird, dieses Buches, weil sie sagt, es hat so eine zerstörerische Kraft, dass es so viele junge Frauen in den Tod führt, das darf nicht mehr aufgelegt werden.
Und dass man eine Geschichte neu und anders erzählen kann, wie es die Nadine mit Olgas Geschichte da macht, ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit der Distanznahme. Gerade dadurch, dass Literatur auch mehrdeutig ist, kann man sich auch davon distanzieren. Das scheint eher nicht so die Schreibstrategie von Haratischvili zu sein. Ich erinnere mich auch an diese Theaterinszenierung, die sie hatte. Da kam alles auch mit einer großen Wucht rüber. Also das ist schon immer so, dass die Distanznahme nur zeitweilig klappt, oder?
Genau. Also alle diese Erzählpositionen sind extrem nah an dieser dunklen Seite der Geschichte. Und es fällt einem auch als Leserin sehr, sehr schwer, sich aus der Geschichte rauszukatapultieren. Es gibt ja eine Ich-Erzählerin, die in, also 2005, es steht immer in Klammer zu den Positionen, wann die Jahreszahlen sind. Und die Ich-Erzählerin ist die jüngste quasi, also die aus der Sicht von 2005 erzählt. Und sie schreibt eben auch, was ich sehr spannend fand, immer wieder sich selber hinein in diese Geschichte und imaginiert sich in das Schreiben und was das Schreiben mit einem macht. Und diese doppelte Ebene, die ist nochmal, finde ich, was sehr Faszinierendes in dem Roman. Da möchte ich aber nicht zu viel verraten, weil ich das einfach auch einen spannenden literarischen Dreh finde.
Und ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, es liegt auch ein authentischer Fall in der fühlbaren, sichtbaren Realität zugrunde dieser ganzen Geschichte, was die das heißt, Ganze um eine Verschachtelung reicher macht.
Ist basiert auf einer wahren Begebenheit. Julia ist letztendlich inspiriert von den Texten der jungen Französin Danielle Sarrera, also Sarré und Sarrera ist wirklich sehr ähnlich, die sich 1949 als 17-Jährige umgebracht haben soll und in den 1970er Jahren wurden dann die Arsenikblüten, so heißt das Buch im Buch dann, was bei Haratischvili Eiszeit heißt hier Arsenikblüten, wurde auf einem Dachboden gefunden und letztendlich hat aber auch ihr Verleger Jahre später eingeräumt, das Buch selbst geschrieben zu haben. Also das ist wirklich eine sehr 1:1 erzählte Nacherzählung von einer realen Geschichte, das Setting.
Okay, danke. Wir kommen zum Buch von Norbert Gstrein, Eine Ahnung von Anfang. Auch hier spielt das Motiv des Selbstmords ja eine Rolle. Und auch hier scheint mir so dieser Widerspruch vorhanden zu sein. Einerseits wurde zitiert Literatur als Lebenselement und andererseits Literatur auch als Absonderung von der Gesellschaft. Die verbringen ja diese Zeit da in der Mühle zusammen, auch unter den misstrauischen Blicken und abgesondert von der Gesellschaft. Dieser Roman ist, wie oft bei Gstrein, der macht so Möglichkeitsräume auf, ja. Wirkungen von Literatur. Und gibt es da eine Tendenz, wohin diese Wirkung vor allem geht, diese prägende Wirkung von Literatur?
Also nach dieser Frage, ob Literatur eben auch was Zerstörerisches haben kann, ja, oder auch mich dazu bringen kann, nicht mehr mit dem Leben zurechtzukommen oder womöglich sogar den Freitod zu wählen. Der Frage geht der in ganz vielen Varianten in diesem Roman nach. Und natürlich findet er keine Antwort, weil ich glaube, darauf gibt es auch keine Antwort. Aber die Tendenz, du fragst nach der Tendenz, und die gibt es schon, die ist eben schon das, was Rosalie auch eigentlich schon gesagt hat über Julia, den Roman, dass eben die Leserinnen und Leser auf das stoßen, was bei ihnen schon da ist. Und dass man ein Buch auf eine Art ein bisschen liest wie ein Spiegel. Ja? Ich lese und erkenne das, was ich schon kenne, oder vielleicht erkenne ich auch mich ein Stück weiter drin. Und alles andere lese ich vielleicht gar nicht, ich überlese es womöglich sogar. Ja? Wir haben alle schon Bücher gelesen und 5 Jahre später nochmal und haben gedacht, hä, habe ich das Buch schon gelesen? Das ist doch ein völlig anderes Buch. Ja? Also ich glaube, so würde ich sagen, am ehesten beantwortet er das. Kann das wirklich sein, dass jemand von Büchern in was reingetrieben wird? Da sagt er, es kommt drauf an, auf was es stößt, diese Bücher.
Nun schreibt der Norbert Strahn ja ganz anders als die Nino Haratischvili. Ja? Von anderen Büchern, die ich von ihm gelesen habe, weiß ich, dass das auch vom Stil her eher distanzierend ist. Also er hat ja oft so Schachtelsätze und vielleicht nicht diese Wucht hat, sondern eher auch so eine Feinsinnigkeit in allen Schattierungen. Was macht denn das? Das erlaubt ja vielleicht eher nicht eine identifizierende Lektüre selber, oder? Nehme ich an.
Doch, für mich ist es komplett identifizierend, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde diesen Sound, er hat so einen ganz speziellen Sound und der ist sehr nachdenklich, sehr melancholisch. Ja. Er geht jedem, also wenn jemand reinkommt, dann wird beschrieben, wie sieht die aus, was hat die gerade für eine Mimik, was hat die für eine Gestik, wie ist der Lichteinfall auf sie. Also es ist alles so ganz im Detail beschrieben. Ja. Und das macht für mich wirklich dieses ein Eindruck, wie ein bisschen beschreibt der da drin mich, ja, also ich, und auch diese Allgegenwärtigkeit von Büchern. Bücher liegen rum in diesem Roman, irgendjemand hat die in der Hand, irgendjemand knallt sie einem vor die Füße, irgendjemand liest draus vor, ja? Die machen eben diese Literatur einfach zum Teil der Leben dieser Protagonisten und auch ein Stück weit, es kann man da nicht mehr sagen, was ist eigentlich das richtige Leben. Ja? Ist es das richtige Leben, wenn ich rumliege und lese? Irgendwie die Jugendlichen werden immer so vorbereitet auf das Leben. Ja? Und das stellt auch so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich das Leben und warum ist nicht rumliegen und lesen vielleicht auch das Leben? Und damit kann ich mich echt sehr gut identifizieren. Also da spüre ich keine Distanz.
Mir ist noch eines aufgefallen, mindestens 2 der 3 Büchern haben ja irgendwie das Thema Religion auch noch. Also es gibt eine religiöse Dimension, das erste Buch von Badreya El-Besher, das in Saudi-Arabien spielt, und auch du sagtest das. Wie muss man sich das bei Gstrein vorstellen? Ich meine, die Bibel als das Buch der Bücher, zumindest im christlichen Kulturkreis, hatte ja auch irgendwie so diese, ja, also da vereinigt sich irgendwie das Wort Gottes mit dem Menschen. Ist das so ein Rest von Theologie, der da im Lesen drin steckt?
Nicht unbedingt. Also dieser Religionsstrang, den es in diesem Roman Eine Ahnung vom Anfang tatsächlich gibt, der ist eigentlich ein bisschen losgekoppelt jetzt von Büchern oder der Bibel oder so. Ich glaube, da geht es mehr darum, dass eben so Jugendliche vielen, die auf der Suche sind, ja, vielen Einflüssen ausgesetzt sind, unter anderem eben auch der Religion. Und wenn ein Jugendlicher bereit ist, sich zu verlieren auf eine Art, ja, dann kann das sehr leicht durch die Religion auch passieren. Und das ist in diesem Buch auch ein bisschen der Fall. Aber es ist, ich glaube, es kommen gar keine religiösen, also er zitiert sehr viele Buchtitel in seinem Roman, aber ich glaube, religiöse Bücher kommen jetzt da gar nicht vor, sondern das ist so ein Nebenstrang, der sich an Personen festmacht.
Und im Buch von Haratischvili ist diese Dimension gar nicht vorhanden.
Es gibt null Religion. Ja. Es gibt nur Existenzialismus in den 50er Jahren.
Gut, wir haben noch Kostproben. Und wollen dann anschließend über die Sprache reden.
Aber haben wir da noch Zeit?
Ja.
Das wird uns nicht reichen.
Okay, dann beschreib doch mal die Sprache. Vielleicht fangen wir mit dem Buch von Badreya El-Besher, Der Duft von Kaffee und Kardamom, an.
Also man muss einfach, man merkt dem Buch an, dass es eben aus einem anderen Kulturkreis kommt, dem arabischen Kulturkreis. Und die Sprache ist schon sehr, sehr blumig. Also für unsere Ohren oder Augen, in dem Fall ist es schon manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass halt mit vielen Schleifen und Verzierungen nichts gesagt wird. Landschaftsbeschreibung oder Zustandsbeschreibung. Ja, also das ist teilweise gewöhnungsbedürftig.
Ganz anders scheint mir das bei Nino Haratischvili zu sein.
Die Sprache ist derb, brutal, sexualisiert, brachial und extrem bildgewaltig. Also eigentlich müsste man was vorlesen, aber das tue ich jetzt eben nicht. Man merkt auch, dass Haratischvili von Haus aus Dramatikerin ist und sie bringt, also sie hat sehr viel wörtliche Rede auch drin, unterschiedliche Erzählweisen. Manchmal hat es was von einem Kriminalroman, manchmal gleicht das so einer erotisch-sadistischen Erzählung. Mal ist es ein unzusammenhängender Bewusstseinsstrom, der einfach nur aus den einzelnen Figuren rausbricht und mal ein innerer Monolog. Also das ist wirklich, da zieht sie alle Register und da merkt man, dass sie ein extrem gutes Gefühl hat für Sprache und Poesie.
Ja, und bei Norbert Strein hatten wir ein bisschen angedeutet. Kannst du das noch besser charakterisieren?
Also, wie du schon gesagt hast, diese verschachtelten Sätze, die gibt es tatsächlich auch in diesem Buch. Aber es ist vor allem, ist es wirklich der Sound, den er herstellt oder die Melodie. Das Buch hat eine wirkliche Melodie und das wird hervorgerufen, indem er eben so arbeitet, dass er springt zwischen verschiedenen Zeitebenen und auch zwischen verschiedenen Ebenen über Dinge nachzudenken, hin und her und fügt das Ganze wie so ein Bild zusammen. Ja? Es ist keine stringente Geschichte. Ja, man sucht da vergebens nach einer stringenten Geschichte, sondern es ist aus wie so ein Puzzle zusammengesetzt und das macht es unheimlich schön zum Lesen. Also mir gefällt es gut, aber ich glaube eben, andere kann das tatsächlich in die Verzweiflung treiben. Aber ja.
Ich kenne bei anderen Büchern diese indirekte Wiedergabe von Figurenäußerungen. Kommt hier auch direkte Rede vor oder wird hier auch referiert, was die Leute sagen?
Nee, also es kommt viel direkte Rede vor, viel direkte Dialoge, aber es gibt auch diese indirekte Wiedergabe, er meinte, die gibt es absolut auch. Ja.
Bei Haratischvili kommen da die Figuren zu Wort in direkter Rede?
Ja, immer. Sie unterhalten sich in den unterschiedlichsten Konstellationen.
Okay, das macht es dann auch lebendig und jetzt könnt ihr eure Bücher nochmal mit Titel und Autor und Preis vorstellen. Verlag noch.
Also Julia von Nino Haratischvili ist im Ullstein Verlag neu aufgelegt worden 2016. Es hat 283 Seiten und kostet 10 Euro.
Ja, Birgit?
Eine Ahnung vom Anfang von Norbert Strein ist 2013 erschienen und jetzt gibt es auch bei DTV als Taschenbuch 350 Seiten für 9,90 Euro.
Und die Badreya El Beschre, die den Duft von Kaffee und Kardamom geschrieben hat, ist erschienen im Alawi Verlag. Das ist übersetzt worden von Nuha Sarah Forst. Hat 262 Seiten und was es kostet, weiß ich nicht.
Ja, aber es ist sehr schön gebunden.
Wunderschön gebunden. Es ist also ein Genuss, das Buch in der Hand zu halten.
Und viel Vergnügen dabei, das eigene Leben von den Büchern beeinflussen zu lassen.